Er war wie das geläufig war im Alten Testament der Jüngere, nichts von viel, nicht bei viel, aber ein paar Minuten später kam er raus nach Esau. Das zeigt sehr deutlich unter viel andere Beispiel, dass das Alte Testament überhaupt kein gesetzliches Buch ist und das Judentum, wie sie biblisch verstanden, nicht später als die Juden zur Zeit Paulus und so weiter nur auf das Gesetz gepokt haben, das biblische Judentum kein Gesetzesglaube. Denn wer hat unter die Ältere von den Söhnen geerbt? Schauen Sie die große Liste über Josef, David und wie sie alle heißen. Die sind fast alle die Jüngere. Und das ist gegen das Gesetz. Nach dem Gesetz soll die Ältere an die Macht kommen. Und wer war das, der verantwortlich war, dass die Jüngere hier an die Macht kommt? Sicher, es war Gott. Aber es war auch sein kluge Mutter Rebekka, denn sie hat deutlich gesehen, dass Esau ein Primitivling, behaart, ein Jäger, unstetig, das sieht man durch die ganze Bibel, manchmal sehr menschlich, das beeindruckt die Leute heute, aber so, er war heiß und kalt und immer primitiv, sofort hat er reagiert. Wir haben eine Esau in meiner Familie, der auch sehr behaart, riesengroß, ein Jäger, sehr primitiv. Das war mein Onkel Morten, nur leider, der Esau in der Bibel war kein Zahnarzt und mein Onkel Morten war einer. Und er hasste meinen Vater, der etwas von der Jakob in sich hatte und ich musste da als Opfer hingehen, als er bohrte ohne Betäubungsmittel und sagt, männlich musst du sein, David, männlich musst du sein, ja. Der Esau und die Jakob und die kluge Rebekka, aber nicht nur klug, der Mittel heiligt nicht den Zweck. Die Mittel, sie benutzt hat und die Jakob benutzt, war nicht die richtige Mittel. Jakob kriegt den Erstgeburtsrecht durch ein Linsensuppe. Ich weiß nicht, Linsensuppe haben mir nie sonderlich geschmeckt, dass ich ja Nudelsuppe, ja, das vielleicht in Schwabenland, ja, oder mit Spätzle oder was, ja, ja, gut. Und dann kriegt er diese Segen, das Erstgeburtsrecht und Segen, die hängen sehr eng miteinander zusammen, durch Betrug von seinem blinden Vater. Jakob ist ein Anteilheld, ein biblischer Held. In der ganzen Teil, sein erster Teil seines Lebens, handelt er nie selbstständig. Er ist total anders als ein Nationalheld. Biblische Helden sind selten Nationalheld. Josua war einer, aber das ist eine große Ausnahme. Jakob ist gesittig. Jakob lässt sich von seiner Mutter beeinflussen und das ist ein gutes Zeichen. Denn Leute, die bei ihrer Mutter beeinflusst, Männer, werden sensibler, feinfühliger, gesittiger als denen, die umgekehrt, wie Esau von seinem Vater. Das ist nicht immer der Fall, aber meistens der Fall. Im Judentum ist das häufig, aber der Fall. Und was passiert? Jakob muss fliehen. Er muss fliehen weg von seinem Bruder, Esau, denn Esau hat raue Gewalt und das war immer der Mittel, die gegen uns Juden benutzt. Wenn man mit einem Jude nicht fertig sein könnte im Geist, dann hat man, wie die SS gemacht hat, durch raue, primitive Gewalt. Und er geht zu die Vorväter, zu Laban. Und was passiert bei diesem Laban? Er wird vergolten. Laban ist mehr ein Schlaumeier als er selbst, ja? Und er haut ihn überm Ohr, aber denk mal, wirklich, ein biblischer Held, der geht zum Abend der Hochzeit, nachdem er 7 Jahre gedient hat, über diese liebe Rachel mit die schönen Augen und schläft mit Lea und glaubt, das ist Rachel. Na, was für ein Mann ist das? Ich meine, das geht wirklich ein bisschen weit. Kann man in pietistischen Kreisen das sagen, oder? Es geht ein bisschen weit, dass ein Mann schläft in die Hochzeitsabend mit einer anderen Frau, als er meinte, mit wem er zu tun hat. Damit entweder ist er blind oder so eifrig, dass er gar nicht merkt, was vor ihm liegt. Ich weiß nicht, was soll. Aber das ist Jakob. Jakob ist die typische Anteilheld. Er tut sehr merkwürdige Sachen. Mein Verlag hat über mein Buch Jakob geschrieben, Vorsicht, wenn Sie das lesen, Sie entdecken sich auf jeder Seite. Jakob steckt in jeder von uns, ja? Und was passiert? 7 Jahre. Mein Freund Manfred Siebald hat ein Lied geschrieben, er würde gerne 7 Jahre um seine Frau dienen. Aber es war nicht 7 Jahre, es geht 14 und dann 20 Jahre. Erst musste er dienen im Rachel und Krieg Leer, dann musste er um Rachel dienen im Krieg Rachel, dann musste er um die Tiere dienen. Und das sind 20 Jahre in der Fremde. Wissen Sie, die Zeit der Unaktivität, die Zeit, als wir weggeschoben, sind die wichtigsten Zeiten im Leben, die Zeit der Vorbereitung. Das war bei Mose der Fall. Jesu, der junge Jesu, die Vorbereitungsjahre. Wir sollen seelsorgerlich Gedanken machen, wenn wir arbeitslos sind. Wenn wir Leerlauf leben in unserem Beruf, Tage und Jahre und Monate, wo wir wirklich sagen, was soll das? Was für Sinn? Die sind die wichtigste Seite. Denn Gottes Wege sind total andere Wege als unsere Wege. Unsere Wege, wir wollen so wie das. Gott geht mit allen seinen Helden. Und das läuft durch die ganze Bibel, durch Irrung und Wirrung. Ein wunderbarer Titel von Fontane, Theodor Fontane, der große Romancier. Irrung und Wirrung, bis er ans Ziel kommt. Warum? Wir müssen zurechtgebogen sein. Wie Saulus Paulus zu der geraden Straße, gerade gebogen. Und denen, die wollen das gerade, jetzt tu mir, was ich will. Jetzt tu mir ein Wunder, jetzt gib mir das. Die gehen in die Irre. Und denen, die geführt durch Irrung und Wirrungen, der Herr kommt mit denen ans Ziel, trotz ihrer Schwäche, nicht wegen ihrer Stärke. Das ist Jakob, das ist Abraham, das sind viel, viel mehr. Diese 20 Jahre haben auch was sehr Wichtiges zu tun. Ich habe keinen Zweifel, dass diese Zeit notwendig war, dass Esau besänftigt. Steht nirgends direkt in der Bibel, aber wir sehen das durch die Wirkung. Diese Zeit brauchte die Esau, der über dem Ohr zweimal gehaut ist. Sagt man, über dem Ohr hauen, ja? Diese Zeit war fruchtbar für Jakob und fruchtbar im Sinne Jakob für Esau. Die Zeiten, die gerade scheinen, so unwichtig. Und das ist seelsorglich, aber so zentral. Und was ist dann passiert? Jakob musste Vorbereitung machen, diese Bruder zu treffen, der raue Gewalt hat, wo er keine hat. Und ich sage Sie eines, der Schlüssel, ein zentraler Schlüssel zu der ganzen Bibel sind die zwei Tafeln Mose, die zentral für Jesus. Mose sagte euch, ich sage euch. Immer, wenn es geht um zentrale Sache, es geht zuerst über die Beziehung zu Gott und dann die Beziehung zu den Mitmenschen. Jakob könnte denken, es geht um eine Vorbereitung für die Begegnung mit Esau. Um das geht es nicht. Es geht um den Segen, der er gestohlen hat von seinem blinden Vater. Und dieser Segen kommt nur von dem lebendigen Gott Israel. Er glaubt, es geht um die Vorbereitung für Esau. Es geht um die nackte Kampf gegen Gott, um einen Segen, die nur von Gott kommen kann. Und dann in das mitmenschliche Bereich nebenan. Das ist ein Schlüssel zu einem Verständnis, was biblische Predigt. Sie hören nur biblische Predigen hier, so Sie wissen vielleicht nicht, was ein unbiblische Predigt. Unbiblische fängt immer mit der zweiten Tafel an. Die mitmenschliche Bereich. Nächstenliebe wird in den Mittelpunkt gestellt. Die Liebe zum Herrn ist zentral. Denn es gibt wenige Menschen, die wir von Natur aus lieben. Jesus und Gott Israel, die sind eins, lieben alle Menschen. Und wir kriegen die Kraft der Liebe weiterzugeben. Augustin definiert Nächstenliebe als Mission. Das brauche ich kein Wort. Hier ist der Missionar Christ hier unter uns, Windel Schäfbuch. Um das geht. Das ist das Zentrum der Nächstenliebe. Mission. Und dann Diakonie. Jakob rüstet sich zur Begegnung mit Esau. Und bevor er Esau trifft, trifft er den lebendigen Gott Israels. Denn der Engel Gottes ist Gott. Das sehen wir durch die ganze Richterbuch bei Simpson und mehrere Begegnungen. Wir haben Gott gesehen, nachdem die Engel Gottes gesehen und sind nicht gestorben. Es ist ein Kampf mit Gott. Am Morgen aber stand Laban früh auf, küsste seinen Enkel und Tochter, segnete sie und zog hin und kam wieder an seinen Ort. Ich lese aus 1. Mose 32. Ich mache es so, ich mache Satz um Satz durch. Am Morgen aber stand Laban früh auf, küsste sein Enkel und Töchter, segnete sie und zog hin und kam wieder an sein Ort. Jakob aber zog seinen Weg. Hören Sie auf die Sprache der Bibel und hören Sie auf die Bildsprache der Bibel. Sein Weg. Es gibt nur zwei Wege in der Bibel. Der Weg mit Gott, hinter Gott, der gute Hirte, unter den Segen Gott und die eigenen Wege. Und wir werden sehen, dass in diesem ganzen Geschehen Jakob geht sein Weg und dann geht er mit Gott. Und sein Weg und dann geht er mit Gott. Und er kriegt einen neuen Namen später, Israel, der Gottesstreit, und Gott nennt ihn nachher immer wieder Jakob. Und dann Israel. Luther hat das enträtselt. Wir alle heißen Jakob, das ist der verlorene Mensch in uns selbst. Der lebt mit Selbstbetrug, das sind seine eigenen Wege. Anpassen an die Welt, der Welt in uns. Der Israel in jeder Christ ist, ich lasse dich nicht, Herr Jesus. Du segnest mich dann. Und die beiden Geister bleiben in unserer Brust bis ans Ende. Engel habe ich grüße immer die Leute, zu schauen, ob goldene Flügel hier, habe ich auch keine hier gefunden, ja? Das bleibt immer bei uns. Die Welt ist in jeder von uns. Und Christus kämpft mit und für uns. Jakob aber zog seinen Weg, es begegnete ihm Gott selber, die Engel Gottes. Und als er sie sah, sprach er, hier ist Gottes Lager, und nannte diese Stätte Machanaim. Jakob aber schickt Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau ins Land Seir, in das Gebiet von Edom. Wir müssen verstehen, Esau ist Hebräer von Geburt, aber er ist der Grundvater, die Edomiter, wohnt in Edom, und das sind eine der schlimmsten Feinde Israel. Wie die Philister auf diesem Niveau. Er schickte Boten her. Jakob ist der kluge, diplomatisch-politische Boten. Er sucht Wege der Besänftigung, Wege der Vorbereitung für diese Begegnung. Er bleibt hinten, ein Anteilheld, nicht einer, der kommt gleich mit dem Schwert. Und befahl ihnen, sprach, so sprich zu Esau, meinen Herrn, dein Knecht Jakob lässt dir sagen, ich bin bisher bei Laban lang in der Fremde gewesen. Das wird er wohl wissen. Und Esau ist auch lang in der Fremde gewesen, nicht wahr? Und habe Rinde und Esel, Schafe, Knecht und Mägde, und habe ausgesandt, es dir, meinen Herrn, anzusagen, damit ich Gnade vor deinen Augen fände. Das bedeutet vieles, diese Aussage. Erstmal, Segen bei die Urväter bedeutet Reichtum, langes Leben, angesehen werden. Diese Vorstellung endet sich rasch. Wir denken an diesen wunderbaren Psalm 73. Warum geht es den Gottlosen so gut in dieser Welt und ich muss leiden? Das fängt nicht mit Neuen Testament. Die Entwicklung in der Bibel findet im Alten Testament immer und vollendet, was da gesagt ist, im Neuen Testament. Aber dazu steht noch was da anders. Er will ihn kaufen. Er will ihn kaufen mit Geschenke. Na, schauen Sie, es gibt bestimmt viele Leute unter uns, die das tun. Menschen, die wir versäumt haben, vielleicht auch Verwandten, vielleicht Leute, die uns nahestehen, die wir wirklich nicht viel mit denen gemacht haben im Jahr. Und wir haben ein schlechtes Gewissen und wir geben denen besondere Geschenke. Geschenke geben, das hat ein bisschen anrüchtige Art, nicht wahr? Es führt dann in Richtung später Korruption. Geschenke geben, dass man ans Ziel kommt. Das ist kein richtiger Weg. Kinder brauchen die Liebe ihrer Eltern, nicht Geld und Geschenke. Und so, wenn wir wirklich Freundschaften haben, wir pflegen den persönlich, nicht mit Geschenke. Das ist eine Angeberei. Und noch eines. Wenn eine lange Liste gibt über besondere Sachen, diese Liste wird noch viel länger später, das ist immer was ironisch zu sehen, lächerlich. Wenn die Feinde ziehen gegen Israel, wird gesagt, wie viel und wie viel Esel und wie viel Pferde und wie viel dieses und wie viel Soldaten. Das bedeutet, das ist alles nichts. Es geht nur um eines und es geht um die Begegnung, wie Bruder Schäfburg gesagt, mit dem Herrn, dem Gott Israel, den wir als den gekreuzigten Jesus kennen. Alles das ist Nebensache, Nebenschauplätze. Wir müssen alle für den Richterstuhl stehen. Und wir stehen nicht mit unseren Werken. Ich kann nichts zu Jesus sagen. Jaffin, kannst du nicht? Jaffin, da habe ich gesprochen. Hier in dieser Gemeinde jedes Jahr. Und ich komme mit geschlossenem Mund, so schwer das war, ein Jaffin ist, ins Gericht. Ich habe nichts zu bringen. Dies ist die einzige Begegnung, das wichtig ist im Leben, die zentral ist. Wichtiger als unsere Hochzeit, wichtiger als alles. sind wir vorbereitet auf diese Begegnung. Denn das Leben soll eine Vorbereitung auf die endgültige Begegnung mit Gott. Und was ist der Weg der Vorbereitung? Zu ihm jetzt bekehren. Ihn jetzt als unser Herr, als unser guter Hirte, unter sein Segen leben. Jakob hat diese Segen nicht. Aber wir sehen in Jakob der kluge Mann und wie er menschlich denkt und wie er dann gezwungen ist letzten Endes, um das Wesentliche anzunehmen, gegeben aus Gnade. Damit ich Gnade vor deinen Augen finde, die Gnade, die Jakob braucht, ist nicht von Esau, sondern von Gott, er braucht den Segen. Die Boten kamen zu Jakob zurück und sprachen, wir kommen zu deinem Bruder Esau, er sieht dir auch entgegen mit 400 Mann. Na, wie reagiert der typische Inbegriff der Jude in dieser Zeit? Das bedeutet ein Mutterskind, ein Feigling, ein feinfühliger, inniger Mensch, positiv wie negativ, keine Held in deutscher Sinn, keine straffe Krieger. Er reagiert mit total Angst, er denkt gar nicht an Gott jetzt. Total Angst. Überlegen Sie, und lassen wir ehrlich, denn unser Ruf, der Evangeliumruf, ist ein Ruf zur Ehrlichkeit. Als ich hörte von einem Arzt vor ungefähr 12 Jahren, dass ich wahrscheinlich Krebs hätte, ich habe es nicht gehabt, mein erster Gedanke war nicht an Gott. Leider. Ich sage ehrlich, mein erster Gedanke ist, was? So jung zu sterben. Es hat eine Zeit gedauert, bis ich ging auf mein Knie. Und ich glaube, das ist bei vielen von uns, wenn wir mit solchen Nachrichten plötzlich, überraschend, unser Erstgedanken ist an uns selbst. Lassen wir ehrlich mit uns, was ich schätze an Luther, der schreckliche Dinge über mein Volk gesagt hat und geschrieben hat am Ende seines Lebens, ist, dass Luther grundehrlich war, nicht ein Scheinheiliger. Nicht wie weit ich gekommen bin. Keiner von uns ist weit gekommen. Wie viel fromme Menschen hat mein Volk geholfen, im Dritten Reich. Einer Playboy, ein Alkoholiker, hat mehr getan für mein Volk als alle die Fromme zusammen. Das war Schindler. Das ist eine sehr merkwürdige Sache, aber das ist nicht meine Thema für heute. 400 Mann. Was hat Jakob? Wer hat sein Tier, seine Frauen? 400 Mann. Und da fürchtet sich Jakob sehr. Das ist richtig. Er fürchtet sich. Das würde ich auch. Das würden Sie auch. Und ihn wurde bange. Die biblischen Helden sind Versager. Gott sei Dank. Und ein guter Pfarrer zeigt seine Schwäche und seine Versagen für die Gemeinde. Einer sagte zu mir, einer der besten Pietisten in meiner Gemeinde, Jaffin, das Wichtigste an sie in die Gemeinde. Jeder hat gewusst, dass sie kein Engel sind. Dass ein Christ eine gefallene Mensch in sich, und das bin ich sehr bei Schokolade und so weiter, gefallene Mensch in sich ist. Und dann, die Moment, wenn jemand, und ich kenne einen Pfarrer, der doch im Ort so gegangen ist, als ob der nur mit Engeln redet, wenn man denkt, so sind die Christen, dann kann keiner zum Glauben kommen. Wir sollen unsere Schwäche zeigen, dass wir verlorene Menschen sind. Wir sind nur besser, weil wir wissen, dass wir nicht besser sind und Christus brauchen. Ist das richtig, Bruder Schäfer? So ist es. Und das, die Bibel ist unwahrscheinlich offen und ehrlich. Das zeigt, dass das kein Märchenbuch. Wenn das ist der große Jakob. Und der ist ein Falk. Ein Falk. Nennen wir die Sache bei Namen. Er hat Angst. Da fürchtet sich Jakob sehr und ihn wurde bange und teilte das Volk. Na, das ist ein Satz, den, glaube ich, nur ein Jude verstehen kann. In die Tiefe.
Wissen Sie, Gott hat verschiedene Art und Weise, dass mein Volk überlebt. Denn das ist die Verheißung. Eine, die zentrale Art war die Teilung des Volkes. Und diese Thema fängt an mit Abraham und Lot und die Teilung des Gebiet zwischen ihr Hirten. Wenn ein Volk geteilt ist, kann keiner, der alle Juden umbringt, Buch Esther ist sinnbildlich und direkt Aussage von denen, die wollen uns umbringen. Es gab sehr viel dort, Jahrhunderten, Jahrtausend, nicht nur Hitler. Hitler könnte nicht alle Juden umbringen, weil wir waren in über 100 Länder. Die Teilung des Volkes ist der Weg, ein zentraler Weg, die Überlebung dieses Volkes. Und Zionismus ist ein messianischer Wagnis. Denn wenn man sagt, alle Juden müssen in Israel leben, alle Juden können auf einmal zerstört. Und in die nächsten Jahrzehnte werden mehr Juden in Israel leben als in der Diaspora, als in Amerika sogar. Und das hat nicht gegeben seit der babylonischen Exil. Das ist Endzeit. Ein messianischer Wagnis, weil der Messias kommt.
Zwei Lager. Und sprach, wenn Esau über das eine Lager kommt und wagt es nieder, so wird das andere entrinnen. Das war jüdische Logik und war Gottes Logik durch Jahrhunderte und Jahrtausende. Dieses Volk gegen alle, die uns umbringen wollten, das war eine Methode. Weiter sprach Jakob, Gott, und jetzt plötzlich ist er fromm. Erst denkt er menschlich und dann denkt er an Gott.
Lassen wir uns ehrlich, das passiert auch bei uns. Oder denken Sie immer an Gott in Not. Nur nicht an sich selbst, sondern nur an Gott. Seien Sie ein bisschen ehrlicher mit sich. Bruder Schäffburg, ist das richtig, dass wir ehrlich? Ich glaube schon.
Manchmal denken wir an uns selbst, weil wir keine solche sind, ja? Und dann denkt er an Gott und sagt, weidesprach, Gott meines Vaters Abraham, Gott meines Vaters Isaac, der du zu mir gesagt hast, zieh wieder in dein Land und zu deiner Versandtschaft, ich will dir wohltun. Er gibt Gott die Verantwortung. Ist das richtig oder falsch? Es ist beides. Es ist richtig und es ist falsch. Es ist richtig, Gott hat das gesagt.
Aber Gott sorgt für Jakob, wann und wie er will, nicht auf seine oder unsere Verheißung. Tu mir eine Wunde, ich bin krank. Es gibt eine Zeit zum Sterben, es gibt auch eine Zeit zum Leiden, in Kreuzesnachfolge. Es ist richtig, dass das Gott gesagt hat. Aber das zu sagen, du hast versprochen, jetzt tust du das jetzt.
Er tut immer zu seiner Tag und Stunde, nicht zu meiner Tag und Stunde. Denken Sie an Jeremia. Wie er ihn anscheinend in Stich liest, in dieser Auseinandersetzung mit dieser Heilsprophet, wir haben genug Heilsprophet heute. Als der Heilsprophet bricht dieser Ochsenjoch und sagt, wir sind Gottes Auserwählte, nichts, sowas wird nicht mit uns passieren. Vertreibung und so weiter. Und Jeremia geht nach Hause. Total gedemütigt für das ganze Volk. Und dort spricht dann mehrere Tage später zu ihm. Zu Gottes Zeit, nicht zu meiner Zeit. Nicht jetzt heile mich, jetzt tu mir das. Das ist nicht biblisch.
Es ist fast immer in Rückblick, liebe Brüder und Schwestern, dass wir die geheimnisvolle Führung Gottes bewusst werden. Fast immer in Rückblick. So sagt mir eine Frau, die Metastase gehabt, schreckliche Krebs. Sie hat gesagt, ich habe die ganze Nacht geschrien, ich könnte nicht beten. Und den nächsten Tag habe ich gewusst, trotzdem war Jesus bei mir. Nachher.
Das ist so biblisch, die Rückblick. Gott meines Vaters Abraham, Gott meines Vaters Isaac, der du zu mir gesagt hast, sieh wieder in dein Land und zu deiner Verwandtschaft, ich will dir wohltun. Und dann kommt die tiefe Glaubenszeit. Zwei Geister sind in dieser Brust von ihr, in ihrer und in meiner. Der weltliche Mensch, klug oder nicht klug, und Jakob ist sehr klug. Er kennt die raffinierteste Art.
Und der Glaubensmann, der weiß, ich kann nichts für Gott vorbringen. Alles, was ich habe und bin, kommt von ihm. Und was schlecht ist, das bin ich selber.
Herr, ich bin zu gering, alle Barmherzigkeit und alle Treue, die du an deinem Knechte getan hast.
Das ist eine sehr tief und zentrale Glaubensaussage. Tiefe Demut, und er meint das. Zwei Geister in seinem Bruch, der Kluge, der weltlich handeln will, der Fromme, der in Demut weiß, der Herr soll für mich handeln. Und er handelt ganz anders, als was Jakob erwartet.
Denn ich hatte nicht mehr als diesen Stab, als ich hier über den Jordan ging, und nun sind aus mir zwei Lager geworden. Stab, Wandervolk Gottes, der Wunderstab, die bei Mose und so weiter. Holz zum Kreuz. Zwei Lager geworden. Errette mich von der Hand meines Bruders, von der Hand Esaus. Ein Schrei, und das ist ein Schrei. Denn ich fürchte mich für ihn, dass er komme und schlage mich die Mutter samt den Kindern. Du hast gesagt, wiederholt, du hast gesagt. Ich will dir wohltun und dein Nachkommen machen, wie die Sand am Meer, den man der Menge wegen nicht zählen kann.
Sand am Meer, haben Sie Gedanken gemacht? Ich habe Gedanken gemacht über dieses Bild. Sterne, so viel wie die Sterne am Himmel, wie der Sand am Meer. Sterne, Himmel, Bild von Licht und Erleuchtung. Sand am Meer, zerquetschte, zerbrochene Steine und Muscheln. Bild von Leiden. Beide haben mit Zahlen zu tun. Eine hat mit Leiden und die andere hat mit Überwindung des Leidens. Hier ist auch eine Vordeutung Kreuz und Auferstehung. Es geht nicht nur um Menge, es geht um viel Tieferes als das. Und blieb die Nacht da und nahm von dem, was er erworben hatte, ein Geschenk für seinen Bruder Esau. Na, hören Sie das, weil ich werde das vorbringen, wie man das vorbringen soll. 200 Ziegen, 20 Bocke, 200 Schafe, 20 Witter, 30 Zeugen, der Kamele mit der Fülle, 40 Kühe, 10 junge Stier, 20 Eseln, 10 Esel. Das ist alles Angeberei. Und das taugt gar nichts. Er wird Nacht mit Gott kämpfen. Und das müssen wir alle für den Gericht kommen, mit nichts vorzubringen. Nicht wie die Pharaonen lassen sich mit ihr Schätze beerdigen. Das kann ihnen alles nicht helfen, wenn er nicht den Segen hat. Und der Segen ist ein nackter Kampf. Und es geht alles um nur diese eines. Gehöret den Herrn oder gehöret nicht. Tötet er mich oder tötet er mich nicht. Ich muss mit den Herrn sterben, nur dann kann ich leben. Und hat sie unter der Hand seine Knechte, je ein Herde besandte, sprach zu ihm, geht für mich her, lass Raum zwischen einer Herde den anderen. Gehen wir weiter, weil ich will auf das Wesentliche, dass es wiederholt sich. So ging das Geschenk für ihn her. Ich habe was bis Viertel nach. Ah, die Glocke läutet und ich halte das Mikrofon, solange ich kann. Okay. Okay. Jakob kam an Jabuk. Ich will euch aufmerksam machen. Die Jabuk ist der Grenzfluss zu Israel. Er muss über alle möglichen Grenzen gehen. Der Grenze, von der Segen gestohlen hat, zu der Segen unter die Herrschaft Gottes von Gott bekommt. Die Segen beinhaltet Landübernahme und es ist zentral. Denn nur wenn das Volk Israel in Land kommt, kommt der Messias. Erste Mal und zweite Mal. Denn er kommt zu Israel. Wir werden vorher entrückt, 1. Thessaloniker 4. Er ist an die Grenze. Er kommt nicht über diese Grenze. Er schickt die anderen. Das zeigt Nachkommen, Zukunft. Aber er muss diese Zukunft sichern. Wie das ganze Problematik mit Abraham und Isaak, nicht wahr? Die Opferung von Isaak. Wenn Isaaks Opfer angenommen werde, werde keine Nachkommen. Diese Trennung, er muss der Weg für diese Nachkommen, die kommen über den Fluss. Er nicht. Jetzt. Und Jakob stand auf in der Nacht, nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde, seine 11 Söhne und zog an die Furt des Jabuks, nahm sie und führte sie über das Wasser, dass sie hinüberkam, was er hatte, und blieb allein zurück. Um das geht es, der Kampf allein. Allein für Gott, da werden wir alle vor Gott gestellt, nichts vorzubringen, keine Klugheit, keine Frömmigkeit, das kommt von ihm, nicht von uns, echte Frömmigkeit, kein Reichtum, gar nichts. Es geht um den Segen, es geht auch um den Segen des Kreuz. Und das ist der Segen, dass wir das ewige Reich gehören können. Es geht Jakob an, in dieser Art und Weise, und es geht uns an, in diese andere Art und Weise, die sehr verbunden sind. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Ich finde sehr schön in das Bild, die auf mein Israel-Buch steht, von Rembrandt, ein liebevolles Bild von einem Engel, der umarmt Jakob.
Er will ihn nicht zerstören. Er will ihn nicht zerstören. Er will, dass er streitet um den Segen, dass wir Gottes Streiter sind, missionarische Christen. Dass wir kämpfen um ein richtiges biblisches Verständnis von Gott. Aber er will uns nicht in dieser Art umbringen, sondern in ein tieferer. Und das ist, wenn wir wollen in die Nachfolge leben, wir müssen sterben mit dem Herrn. Ich habe mein Jakobserlebnis mit 17 gehabt. Ich sollte mein Mandeln rauskriegen und ich kam unter Äther. Unter Gas. Und Leute reagieren manchmal sehr merkwürdig unter Gas. Ich kämpfte, ich bin ein Willensmensch. Sie merken nicht, wie mein Großvater und Vater, ich bin ein Schwächling im Vergleich in Wille. Ich bin eine schwache Gestalt im Vergleich mit den beiden. Aber ich habe eine Wille und eine starke. Und ich kämpfte, um bewusst zu sein. Und dann kommen die Wellen über mich. Die Wellen von die Äther. Und ich kämpfte nochmal, bewusst zu sein. Nochmal das Gleiche. Als ich aufwachte, meine Mutter sagt, David, das war sehr merkwürdig. Du hast immer gesagt, ich bin ein Besiegter des Herrn. Der Herr hat mich besiegt. Das ist mein Mittelname, Jakob. David, Jakob, Jaffin. Der Jakob passt mir gut, der David nicht so gut. Der Lieblings- und Jaffin-Schönheit, da sehen Sie jetzt, haben Sie gesehen, ja? Der Lieblingsschönheit, aber was besser passt, ist der Betrüger, Selbstbetrug, denn wir alle heißen Jakob. Dass wir leben mit Selbstbetrügen, wenn wir öfters unser eigene Wille und eigene Wege nachgehen, weil wir keine Engel sind und wir müssen bloßgestellt. Und wie sind wir bloßgestellt?
Durch Gottes Wort, so hat Luther gesagt. Gottes Wort muss uns richten, jetzt, töten, jetzt, diese Jakob, dass wir aufgerichtet werden mit neuer Kraft und Führung. Da rang ein Mann mit ihm, bis der Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde von den Ringen mit ihm verrenkt.
Er will ihn nicht töten, aber er will ein Zeichen geben. Wir haben in meiner Gemeinde einen jungen Mann, der hat eine Gabe, besondere Gabe. Er war nicht besonders klug, er war nicht besonders missionarisch, aber ein sehr guter Sportler. Und er hat die Jugend gefesselt durch das. Und eines Tages ging er auf sein Motorrad und ein BMW schwingt ihn auf die Seite und ist er fast zum Tod geblutet. Und viel wurde für ihn gebetet, nicht gebetet, nur heile ihn, so beten wir nicht, sondern gib ihm die Kraft, deine Wille anzunehmen und wir hoffen, wenn es deine Wille ist, dass er gesund wird. Nicht meine Wille, sondern dein Wille geschehe, so wir gelernt haben. Und er starb nicht. Und dann kommt die Frage, ob sein Bein, die rechte, der Fußballer, ob das weggenommen wird. Und wir waren ständig bei ihm, ständig im Gebet. Und es wurde nicht, im letzten Moment entschieden sie, das nicht wegzunehmen. Aber was ist passiert? Ein steifer, großer Zeh. Ein Zeichen Gottes an dieser Armin. Vergiss nie, was ich dir angetan hat. Das ist das Zeichen dafür. Die Bibel redet ständig in dieser Art und Weise. Und der Herr redet an uns in dieser Art und Weise. Besondere Erlebnisse, die wir gehabt haben, auf den Weg zum Glauben, Zeichen. Wie mein Erlebnis als ein Jude, 19 Jahre alt, ich wollte beten, ging in eine Synagoge. Und der Vorsteher hat gesagt, der Mesner hat gesagt, sind Sie Mitglied dieser Synagoge? Ich habe gesagt, nein. Er hat gesagt, Sie dürfen hier nicht beten. Bitte seien Sie nicht entsetzt, dass es mit mir bei der Oberkirchenratskirche passiert. Später vor meiner zweiten Prüfung wollte ich beten. Ich klopfte an, es steht, klopfe an, wird euch aufgemacht. Und ich kann sehr mächtig klopfen. Ich habe mächtig, ich war dann stark, ja? Geklopft und niemand hat aufgemacht für mich. Aber als ich studierte an der Universität Michigan, jeden Abend, tief in meine eigenen Gedanken, kam ich zu einer beleuchteten Kirche. Ich habe immer meinen Kopf geschüttelt. Warum zu dieser Kirche? Und nachher habe ich diese Zeichen verstanden. Du gehörst nicht in der Synagoge, du gehörst nicht hier. Aber diese Kirche, der beleuchtete Kirche, zum Licht der Welt, da habe ich dich berufen. Aber nur nachher habe ich das verstanden. So ist das öfters, solche Zeichen. Das ist ein Zeichen an Jakob. Vergiss das nicht. Vergiss nicht mich. Die ringen und kämpfen um mich.
Und der Straß sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht. Auch die Modernisten sagen, das ist ein Flussgeist. Was für ein Schmarrn. Wer Gott sieht, muss sterben. Lass mich, dass du nicht stirbst. Das ist, was gesagt wird. Aber Jakob antwortet, ich lasse dich nicht, du segnest mich dann. Dieses Bild Segen, die Bibel redet, es gibt erstmal kein Altes Testament, es gibt nur ein Buch, ein Bibel. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen aufzuheben, sondern zu erfüllen. Was zu erfüllen? Das Alte Testament. Die ist genauso wichtig wie das Neue Testament. Es gibt nur ein Buch. Zentrum dieser ganzen Bibel ist Jesus Christus und diese Bibel redet doch zentrale Themen und Bilder. Bleiben wir bei dieses Bild Segen und nennen wir ein paar zentrale Aspekte. Mose mit der Amalekite. Solange der Segen, der Hände so sind, gewinnt,
Israel. Und wenn die Segen, wenn die Hände runterkommt, dann gewinnt Israel nicht. Und Männer müssen ihn die Hände hochhalten. Jesu brauchte niemand am Kreuz, die Hände hoch für ihn zu halten. Die war fest genagelt. Simpson. So zerstört er die Feinde. Wenn er stemmt in Form ein Segen, 3000 starben, das ist der Schriftlesung zu Pfingsten. Das ist eine tiefe Sache, aber das ist nicht meine Thema für heute. Ein Bild, die durch die ganze Bibel geht. Diese Bilder Segen, die wie alles erreichen ihr Telos, ihr Zielsetzung in Jesu, in sein Kreuz. Er sprach, wie heißest du? Er antwortet, ich bin der Betrüger, bin Jakob. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Jetzt ist der Segen bei ihm und die neue Name. Mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Eine merkwürdige Art zu gewinnen. Denn wir waren ständig unterdrückt. Aber wir haben gewonnen, weil wir überlebt haben, alle des Leidens. Leiden zu überleben, Kreuz zur Auferstehung, Vordeutung auf den Weg der König der Juden. In diesem Sinne soll dieser Text verstanden, nicht Held, sondern Antiheld. Und Jesu am Kreuz, genau das entgegengesetzte Bild von einem menschlichen Held. In Demut, in Schwachheit, in Passivität geht er zum Kreuz. Ein Fluch, verflucht ist der am Holze hängt, verflucht und verdammt, in alle Ewigkeit ist ein Gekreuzigter. Das ist genau das Gegenteil, was ein menschlicher Held ist, weil das ist Gottes Held. Und er versagt nie. Er geht an gerade Wege als die Jungen, zentrale Themen die Passionszeit. Die Jungen versagen links und rechts. Jesus versagt nicht. Nur einmal tut ein Junge, was richtig ist, als Petrus bitterlich weinte. Und Jakob fragte ihn und sprach, sag doch, wie heißt du? Er aber sprach, warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn. Was für einen Sieg hat Jakob gewonnen? Den Segen. Er hat jetzt den Segen. Das ist sein Sieg. Den Segen unter die schützenden Hände des Gottes Israel. Segen, Schutz, Führung. Liebe Brüder und Schwestern, das ist der Sieg, den wir uns alle wünschen in dieser zentralen Zeit, in das christliche Jahr. Mit Gründonnerstag, das neue Passa, nehmet und trinket, das ist mein Blut des neuen Bundes, mit dem Zentrum im Kreuz und Versöhnung. Dieses Sieg, dass wir uns demütigen unter dem Kreuz Jesu, unter sein Sieg als der endgültige Anteil hält in Schwachheit, der wahre Held und herrscht die ganze Welt. Amen. Ich habe 1 Minuten früher aufgehört, nur dass Sie das bewerten. Ja? Ich bete, das darf ich auch tun. Okay, gut. Herr, deine Zeit ist nah. Ich spüre das. Etwas scheint unvollendet in mir zu sein. Ein Verlangen nach dir, Herr. Aber Passionszeit ist deine Zeit und Zeit meines Versagens. Die Jungen gingen ihre Wege und du deinen. Sie gingen ihren Weg gegen sich selbst und du deinen Weg für uns, Herr. Deine Zeit ist nah, ich spüre das. Etwas scheint unvollendet in mir zu sein. Amen. Da habe ich 1 Minute. Okay, gut. Schön. Ich bringe immer Bücher mit. Wissen Sie, als wir im Schettel, in die Armutsviertel in Osteuropa, mein Vorväter lebten da, kam immer ein Wagen mit 2 Dingen, mit Hering und mit Büchern. Ich habe kein Hering dabei heute, ja? Bücher habe ich, ja. Meine Zielsetzung ist, meine Berufung ist, Jesus im Alten Testament zu verstehen, wie die Urgemeinde ihn verstanden und so gut wir können, und das nur so gut wir können, wie Jesus sich selbst verstanden. Jesus Selbstverständnis ist nur Alten Testament. Es gab kein Neues Testament, als er sagte, ich bin nicht gekommen aufzuheben, sondern zu erfüllen. Die Kirchen haben ihr Wurzel abgeschnitten. Und wir Juden sind nicht unschuldig an das. Aber die Kirche ist zutiefst, alle Kirchen sind zutiefst schuldig. Meine Zielsetzung, mein Auftrag ist zurück zu dieser Wurzel, Jesu im Alten Testament zu sehen. Denn ich sage euch eines, ich komme nie in Zweifel in Bezug zu Jesu Göttlichkeit. Ich zweifle sehr an mir selbst, aber nicht an Christi Göttlichkeit, weil ich sehe, dass jedes Kapitel das Alte Testament zeugt von diesem Christus. Und wenn ich das so deutlich sehe, kann ich keinen Glaubenszweifel an ihn haben. Und ich will, dass Sie auch diese Gewissheit haben. Dazu habe ich zwei Bücher dabei, passt zu unserem Thema, Jakob, der Gesegnete, Israel, der Gottesstreiter. Wenn Sie wollen mein wichtigstes und bestes Buch kaufen, dann kaufen Sie mein billigstes. Kaufen Sie die Farben der Freude, mein Gebetsbuch. Das ist auch ein schönes Gebet über die Orchidee. Orchidee, die gute Idee, ja, die ich jedes Jahr hier bekomme. Und da bin ich sehr dankbar, das zu empfangen. Später, ja, weil ich habe es gesehen, wie schön die sind, ja. Gebete, das letzte Gebet war eine dieser Gebete. Meine zentrale Gabe ist diese Gabe, das Gebet. Ich bin erst Lyriker und ich habe in sehr renommierten Verlagen und Zeitschriften Gedichte veröffentlicht in Englisch und jetzt schreibe ich das als Gebete auf Deutsch. Und wenn Sie Enkelkinder haben, gucken Sie das Buch Harry der Hausmaus an. Ich habe einmal gesehen bei einer Oma, die hat das Buch gekauft und kriegte ein Mausunterschrift, das kriegt jeder, der das kauft, ein Mausunterschrift, das wissen Sie noch nicht, aber Sie wissen, wie das ausschaut. Und ich habe gesagt, für welches Enkelkind soll ich das schreiben? Sie hat gesagt, Herr Pfarrer, bei Ihr Eichhörnchenbuch, gehüpft wie gesprungen, ich habe das für ein Enkelkind und es habe es nicht gegeben zu die Enkelkind. Ich habe es für mir selbst behalten. Schreiben Sie für kein Enkelkind, ja? Schön.